Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Und heute wieder mit einer neuen Folge von Insight Spirits. Spontane Aussagen, Eindrücke und Stories zu plötzlich und zufällig ausgewählten spirituellen Themen. Ja, Camille, magst du wie immer die Auswahlfee spielen?
Mhm. 1, 2, 3.
Und dein Finger landet auf dem Begriff Mahayana. Genau. Und das ist der Begriff, über den wir jetzt spontan und zufällig ausgewählt sprechen werden. Ich glaube, Mahayana ist eine Form des Buddhismus, nicht? Ich muss erstmal genau schauen.
Buddhismus, eine Form des Buddhismus, Hauptströmung.
Eine der Hauptströmungen, genau. Und dabei liegt die besondere Betonung auf dem Ideal, der Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Da gibt es auch andere Varianten, zum Beispiel Hinayana. Und im Mahayana ist es dann auch diese Geschichte, dass man auf jeden Fall alle Menschen mit inkludiert. Das machen die Buddhisten natürlich grundsätzlich auch, aber immer schon so. Aber tatsächlich ist es so, dass es manchmal auch Spielarten gibt, wo man doch mehr um seine eigene Erleuchtung oder seine eigene Entwicklung bemüht ist. Und hier ist es auf jeden Fall so, wie in den meisten buddhistischen oder fast allen Richtungen auch, dass auf jeden Fall die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen erlangt werden soll. Und dann gibt es ja das, was man auch Bodhisattva nennt im Buddhismus, wenn man sagt, man hat sozusagen sein Karma aufgelöst im Moment des Todes in einem Leben, vielleicht in dem letzten Leben. Man könnte dann noch auf der anderen Seite bleiben, aber man könnte auch wiederkommen durch freie Entscheidung, nicht weil es hier noch zwingendes Karma gibt, was man noch leben muss. Und das nennt man dann Bodhisattva, also jemand kommt wieder und sagt, ich komme nur wieder, um anderen zu helfen. Das ist auch schön, oder?
Voll schön. Wir haben letztens auch mit einer Freundin unterhalten. Sie meinte, sie hat sich mit vedischer Astrologie beschäftigt. Mhm. Und ihr ist jetzt aufgefallen, dass sie extrem viel Skorpion-Energie hat. Und dass diese Skorpion-Energie ist auch sehr transformative. Und dass es auch ins Sanskritrat schon fast vorletzte Reinkarnation, und sie meinte, da kommen noch Fische-Energie. Wie siehst du das? Also mit diesen Skorpionen, dass man, wenn man sehr viel Skorpion, dann macht man Transformationsarbeit, und vielleicht, was du gesagt hast mit dem Helfer, kann da sein, dass man dann Fische ist?
Ja, ich würde tatsächlich, glaube ich, nicht sagen wollen, dass wenn man ein bestimmtes Sternzeichen ist, von der Sonnenstellung oder von der Mondstellung her im Vedischen oder auch andere Planeten oder viele Planeten in einem bestimmten Sternzeichen hat, dass man allein daraus jetzt sagen könnte, dass jemand an irgendeinem Punkt seiner spirituellen Entwicklung ist, das glaube ich nicht. Ist ja immer die Frage, was noch fehlt, ne? Also man setzt ja im Grunde, wenn wir davon ausgehen, dass es mehrere Leben geht, dann geht man erstmal so irgendwie los und macht dies und das und dies und das, ist wie so ein Flickenteppich, ne? Und dann auf irgendwann merkt man natürlich, wenn man so einen Flickenteppich fertig machen möchte, ach okay, an der Stelle fehlt noch einer, an der und an der. Aber das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Also es könnte auch sein, dass eine letzte Inkarnation vielleicht hauptsächlich Zwillinge oder Widder-Aspekte beinhalten würde, wenn man das bis dahin quasi immer vermieden hat und genau das noch fehlt, weißt du?
Ja, dann kann das auch das sein. Ja. Und denkst du, dass da jetzt du hier bist, um zu helfen? Ja, oder?
Ich habe zumindest den Beruf gewählt, das zu tun. Die Kurse zu geben, also andere in die Lage zu versetzen, auch sich selber zu helfen. Das mache ich sogar am allerliebsten. Dann natürlich auch, um Reiki-Behandlung und Beratung zu geben, um direkt Menschen auch zu helfen. Und ich würde sagen, auch in der Reiki-Community mit dem Magazin, das ich herausgebe, Informationen zur Verfügung zu stellen, die wiederum allen, die Reiki machen, die daran interessiert sind, die weiterbringen, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, die Community auch weiterbringen. Das würde ich sagen, ist das Ziel meines Wirkens seit dem Jahr 2001. Ja, davor habe ich noch mal ein paar Jahre in einem kleinen Verlag gearbeitet und damals gelernt, wie man Bücher macht, und dann konnte ich das direkt hinterher anwenden, um dann das Reiki-Magazin von da an zu machen. Ja, du bist jetzt auch ausgebildet und fängst es auch an, ne?
Oder? Ja, ich habe im August einen Reiki-Abend und ich fand das schön, dass die Interesse so von alleine kam. Leute haben mich angesprochen, meinten, vielleicht machst du einen Reiki-Abend. Ich meinte, ja, mache ich eins im August, die können gerne kommen. Oh, also bin cool. Ich dann auch in helfender Rolle. Ja. Dann sind wir beide in der helfenden Rolle und ja, finde ich einfach schön. Man hat so ein gutes Gefühl, oder? Wenn man Menschen hilft.
Ja, ich mache das sehr gern.
Das erfüllt einen, würde ich sagen. So.
Ja, es ist für die Menschen schön und es ist auch für einen selber schön, finde ich auch. Ich tue das auch gern. Manchmal ist es auch nicht immer leicht, wenn man auch manchmal mit herausfordernden Klienten auch mal zu tun hat oder mal mit auch schwerkranken Menschen. Aber wenn man da wirklich helfen kann, und aber das ist ja auch nicht immer sicher, aber auch Klienten hat, die dann gesund werden oder wo sich die zum Beispiel ein Krebs einfach nicht weiter verschlechtert. Ich habe jetzt eine Klientin, wo das der Fall ist. Das ist unglaublich schön, wie ich sehe, dass sie wieder zu, sie hatte schon gedacht, sie stirbt bald. Ne? Und jetzt ist es so, dass die da so Remissionen sind, dass es eben halt nicht schlimmer wird, was ja toll ist, und sie ja auch keine Schmerzen hat. Und schlimm wäre es, wenn es schlimmer würde, was also die Ärzte lange vorausgesagt hatten. Aber es wird nicht schlimmer. Also es stoppt an irgendeinem Punkt der Entwicklung und sie hat echt eine relativ gute Zeit, außer natürlich, dass sie damit zu tun hat, dass das in ihrem Körper ist. Aber es geht nicht ganz weg, aber es wird auch nicht schlimmer. Und das jetzt schon über 6 Monate. Ich finde das toll und es freut mich auch sehr, da zum, in dem Fall zum, das mitzubekommen auch so.
Wie schön, das ist schon auch ein sehr großes Ziel, wenn sich das nicht verschlechtert, sondern dass man schon auf dem richtigen Heilungsweg ist.
Ja. Ich glaube, dass es sowieso das Wichtigste ist, das einfach zu sehen, dass es schon sehr viel wert ist, wenn sich Dinge nicht verschlimmern. Wenn sie in kleinen Anteilen, hat jeder von uns irgendwas, was nicht so ganz okay ist. Jeder hat Zipperlein, kleine Probleme, jeder hat irgendwelche schlechten Angewohnheiten, nascht irgendwas, was nicht gut ist oder raucht oder trinkt oder Schokolade irgendwas. Und wer gar nichts hat, der ist ein extremer, keine Ahnung, Veganer und Marathonläufer und hat dann auch wieder ein Problem, wenn das übertreibt. Also gar nichts mehr macht, hat man auch ein Problem. Und insofern, jeder hat irgendwas. Und ja, das ist auch in Ordnung, darauf will ich hinaus. Also wenn das sozusagen nicht über einen gewissen Grad geht, der dann zum Problem wird, muss man das nicht zum Problem machen. Und man muss auch nicht durch immer weitere Verfahren, wie das in der westlichen Medizin zum Teil auch schon überflüssigerweise gemacht wird, irgendein diagnostisch immer weiter in die Details gehen und gucken, ist da doch noch was. Ja, man wird immer irgendwas finden, wenn man immer weiter gehen wird. Aber ist das so schlimm? Ab irgendeinem Punkt kann man die Frage stellen. Ne? Es gibt zum Beispiel mittlerweile Diagnoseverfahren für Krankheiten, die definiert wurden von der westlichen Medizin, zu denen die westliche Medizin nicht mal eine Gesundungschance hat, also kein Medikament und keine Behandlung anbieten kann. Aber sie können es dir diagnostizieren, dass du ein Problem hast. Ja, toll. Wozu? Wozu wird das gemacht? Dass jemand mir etwas diagnostiziert, von dem er hinterher sagt, okay, du hast jetzt ein Problem, aber helfen kann ich dir nicht. Das ist doch echt Unsinn, oder? Tut mir leid. Oder auch so bei Erbkrankheiten höre ich das manchmal. Dann sagen die das irgendwie ihren Kindern, dass sie irgendwas haben und dann haben die immer Angst das ganze Leben, dass es irgendwann ausbricht. Ja, vielleicht bricht es aber auch gar nicht aus. Also wer will diese Information? Und
dein Leben und grübeln und sorgen.
Genau. Ja? Also ich bin für vieles gut. Es gibt viel Gutes in der westlichen Medizin auch, natürlich. Aber es gibt wirklich Dinge, wo man sich an den Kopf greifen kann und fragen muss, warum wird das gemacht, finde ich. Ja, sind wir irgendwie über Mahayana dahin gekommen, zum Wohle aller Lebewesen, und wollen wir noch einen weiteren Begriff machen? Dann kannst du ja mal gucken, wo du landest. Obelisk. Okay. Ja, ein Obelisk ist eine rechteckige, nach oben spitz zulaufende Säule, meist freistehend. Und zum Beispiel in der ägyptischen Religion besteht da ein Zusammenhang zu der Anbetung des Sonnengottes. Ansonsten gibt es Obelisken, glaube ich, auch in anderen Kulturen. Aber ich habe das damals in diesen Entwurf eines Lexikons mit reingenommen, ja, wegen dieses religiösen Bezuges zur alten ägyptischen Religion. Ja, hast du schon mal von, also nicht Obelix, ne? Sondern das ist ja der kleine dicke Gallier, der da von Asterix der Freund ist, den meinen wir nicht, sondern Obelisk. Hast du schon mal von gehört, Obelisk? Oder sicherlich schon mal gesehen, ne? Du reist ja auch viel und beschäftigst dich mit Kunst. Also das ist so eine Säule, die wie dann oben so mit vier Dreiecken so zu einer Spitze wird oben.
Weißt so du, drei, wo? Genau. Wie das so zugespitzt ist.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Das ist, wenn man, wir haben ja auch einen Stift und das so mal aufzeichnet. So eine Säule sozusagen, die dann oben so eine Spitze hat. Genau. Spitze. Ja, und es wird gesagt, dass es in der ägyptischen Religion einen Zusammenhang zur Anbetung des großen Sonnengottes besteht.
Schön. Ja. Und das ist halt, wenn man das sieht, kann man den Sonnengott halt quasi anbeten, als Ritual. Ja?
Genau, oder man kann auch, das ist so ein hartes Wort, also ein besonderes religiöses Wort, anbeten. Man kann sich auch einfach hinstellen und an die Sonne denken und sagen, toll, dass es dich gibt, gib mir deine Kraft. Ne? Das ist auch so eine einfachere Form, das, was man auch Anbetung oder Anrufung nennen könnte, zu machen. Also sich einfach darauf konzentrieren. Und wenn die Sonne dann auch noch scheint, ja, am besten nicht so lange direkt in die Sonne hineinschauen, das ist nicht so gut, aber man kann sich darauf konzentrieren oder auch im Schatten sitzend an die Sonne denken oder auch in der Sonne sitzend, aber nicht direkt lange hineinschauend. Und ja, dann kann man sich verbinden mit dieser unglaublichen Kraft, die die Sonne ja für uns alle auch darstellt. Ne? Ohne Sonne könnten wir hier nicht leben. Mhm. Ja, das ist der Obelisk. Wollen wir noch einen dritten Begriff machen? Mhm. Signaturenlehre. Mhm. Okay, da muss ich selber erstmal gucken gerade und dann erstmal vorlesen, was da steht. Genau, das ist ja auch über Paracelsus, der hat sich damit befasst. Also, die Signaturenlehre, sehr spannend, ist die Lehre, die besagt, dass das Äußere einer Pflanze Rückschlüsse auf ihre Eigenschaften und Heilkräfte zulässt. Also kann man zum Beispiel sagen, dass die Samen eines Granatapfels, weil sie wie Zähne aussehen, Zahnschmerzen heilen können, was aus naturmedizinischer Sicht auch zutrifft. Und formuliert wurde die Signaturenlehre erstmals von dem deutschen Arzt und Naturforscher Paracelsus. Und da gab es wohl dann auch noch einen neapolitanischen Arzt, Della Porta. Und das war im 16. Jahrhundert. Ja, ansonsten ist das, würde ich sagen, auch eine grundspirituelle Beobachtung, dass man über das Aussehen und das genaue Beobachten von Dingen auch Rückschlüsse darüber ziehen kann, wie etwas ist und was es bewirken kann.
Das ist halt quasi, und wäre das wie diese Globulis?
Globulis, ja. Das ist ja auf die, sag nochmal, ist das die Homöopathie? Homöopathie, genau. Ich weiß gerade nicht genau, bevor ich jetzt was Falsches sage, inwieweit die Signaturenlehre mit der Homöopathie in Übereinstimmung ist. Da in diesem Naturheilverfahren bin ich kein Fachmann. Kann sein, aber wie gesagt, bevor ich was Falsches sage, weiß ich nicht. Ja, aber dieser Grundgedanke, dass wir haben da, glaube ich, das Gleiches heilt, ne? Das ist in der Homöopathie.
Zum Beispiel, wenn ich allergisch gegen Birke bin, dann kriege ich
Birke. Genau. Das ist aber noch was anderes, als wenn ich sage, der Granatapfel sieht aus wie ein Zahn, deswegen kann er Zahnschmerzen heilen. Das hat eine Ähnlichkeit im Denken, aber es ist, glaube ich, noch was anderes. Es kann aber auch sein, dass die Signaturenlehre trotzdem sozusagen in der Homöopathie auch vorkommt. Das weiß ich gerade nicht genau. Ja, also man kann auch sich die Bäume zum Beispiel anschauen und zum Beispiel besonders mächtige Bäume haben wahrscheinlich besonders mächtige Wirkungen, so eine Eiche, ne, oder so. Das ist ja auch bekannt. Also im Grunde, dass die Dinge sich aus sich selbst heraus erweisen und sichtbar werden, auch in der äußeren Gestalt. Natürlich nicht nur die äußere Gestalt, auch von Menschen kann auch trügerisch sein. Man weiß auch nie genau, wie das Innere wirklich aussieht. Aber man kann Rückschlüsse auch auf Wirkungen in diesem Falle, wie in der Signaturenlehre, ziehen, wenn man sich die Sache genau anschaut, wie sie aussieht, sozusagen. Ja, die Signaturenlehre. Mhm. Dann machen wir doch noch einen Begriff zum Abschluss. Vishnu. Mhm. Ja, Vishnu, ein Gott aus der indischen Mythologie, ist auch eine der drei indischen Hauptgottheiten. Und die anderen beiden sind Brahma und Shiva. Vishnu steht für den Aspekt der Haltung.
Vishnu ist Haltung.
Erhaltung. Dass etwas so bleibt, wie es ist. Ne, das ist ja auch wichtig. Also sagen wir mal so, Prozesse, auch lebendige Prozesse, haben ja immer verschiedene Phasen der Entwicklung. Ne? Erstmal muss etwas überhaupt in Erscheinung treten. Ich glaube, nennen wir das mal, der Schöpfergott ist Brahma. Damit geht alles los. Dann müssen natürlich auch Dinge erhalten werden. Sagen wir mal, wenn ich jetzt nicht über Jahre in diesem Seminarzentrum wäre, schon wo ich bin, sind schon 17 Jahre jetzt, hätte ich da auch nicht eine Reiki-Schule aufbauen können. Und da das von oben unterstützt wird, ist dieses Zentrum immer da und da und da. Und das ist Vishnu, genau. Man könnte sagen, Vishnu sorgt dafür, dass das Seminarzentrum dort ist. Trotzdem, irgendwann wird auf dieser Erde, geht immer alles in einen anderen Zustand über und irgendwann werden wir auch sterben. Und das ist spätestens der Zeitpunkt für Shiva oder auch für das Ende von irgendetwas. Zum Beispiel auch irgendwann wird das Seminarzentrum dort nicht mehr sein und dann könnte man sagen, dann sorgt Shiva dafür, dass es nicht mehr da ist. So könnte man das beschreiben. Und so kann man das im Grunde auf alles beziehen, was stattfindet, auf das gesamte Leben mit Geburt und dann im Leben natürlich gewisse stabile Phasen, aber auch Wechsel. Ich bin jetzt persönlich gerade wieder in einem Umzug begriffen. Das ist dann auch so eine Shiva-Phase, wo dann die alte Wohnung, altes Haus, das wird beendet. Ne? Da muss man alles in Kisten packen, alles ist zu Ende. Ne? Und dann fängt es aber wieder neu an der neuen Stelle natürlich. Und das wäre dann gleich wieder Brahma. Und wenn man da dann länger bleibt, dann ist das wieder Vishnu, dann bleibt es da erhalten. Und das ist jetzt sehr einfach erklärt, aber man kann es auch wirklich auf alles anwenden, diese drei Prinzipien. Ja, es ist spannend, oder?
Sehr spannend. Und Brahma?
Brahma ist der Schöpfer, also dass überhaupt etwas da ist. Könnte man jetzt ganz vereinfacht sagen. Ich bin auch kein Experte für indische Mythologie. Ein hinduistischer Lehrer könnte wahrscheinlich jetzt 2 Stunden über Brahma erzählen. Brahma ist im Grunde sowas, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, wenn ich das richtig verstehe, so wie unser christlicher Gott, so der große Gott, der Hauptgott, sagen wir mal so, der Gott. Im Indischen gibt es ja dann auch eine Menge Götter, die eben verschiedene Prinzipien darstellen und im Christentum zum Beispiel gibt es ja nur einen Gott. Und die Inder wissen aber auch und auch andere Religionen, die viele Götter haben, dass es auch den einen Gott gibt. Also es ist keine Vielgötterei, weil es immer wichtig ist, dass es auch einen gibt, der alles zusammenhält sozusagen. Und ich glaube, das ist Brahma, 98% Sicherheit. Das ist Brahma im Hinduismus, der da alles zusammenhält.
Und Vishnu wäre, meine Reiki-Ausbildung war Vishnu und jetzt ist es zu Ende und jetzt ist Shiva. Vollendete. Und jetzt muss ich wieder Vishnu auf.
Nicht sagen. Die Ausbildung war, während sie stattfand, wurde sie von Vishnu gehalten. Wenn du dich erinnerst, wenn ich das sagen darf, wir hatten mal in der Mitte der Ausbildung einen Moment, darf ich das erzählen? Okay, weil es ein schönes Beispiel ist. Ist okay für dich, ja? Okay. Das war ungefähr 1,5 Jahre oder so und dann kamst du und sagst, ich glaube, du hattest auch die Hälfte schon bezahlt, sagst, aber ich glaube, ich will nicht mehr weitermachen. Das war so eine Idee, glaube ich, kannst du dir gleich nochmal sagen. Ne? Und es war ganz lustig. Das wäre dann Shiva gewesen, ne? Wenn du dann beendet hättest. Ne? Vorher war immer Vishnu, ne? Dass es immer weiterging und dann wäre Shiva gewesen. Aber das war lustig, was dann passierte. Ne? An dem Tag gab es ein großes Unwetter und du wolltest dann eigentlich gehen, aber du konntest nicht gehen. Weil draußen liefen die Wasser über und die Bürgersteige standen unter Wasser. Wir saßen so am Fenster und guckten uns das an. Das war spannend, oder? Erinnerst du dich an den Tag?
Ja. Nein, ich bin auch nicht weg.
Ja. Genau. Das war lustig. Es ging so 1-2 Stunden. Dann könnte man sagen, da hat Vishnu über Shiva gesiegt. weißt du? Weil du dann ja, du hast dann noch ein bisschen überlegt, aber du hast ja dann noch weitergemacht, ne? Und wolltest weitermachen aus eigener Überlegung, ne? Ich hatte ja gesagt, okay, ne? Wenn du aufhören willst, aber du hattest dann überlegt und dann hattest du weiter. Also Vishnu hat über Shiva gesiegt. Ein schönes Beispiel. Dann könnte man sagen, als die Ausbildung fertig war, gab es auch einen Aspekt von Shiva, weil das der Ende der Ausbildung war. Aber dann gab es auch einen Aspekt von Brahma, weil dann ja deine Reiki-Meisterschaft begann. Mhm. Und das ist ja jetzt seit Anfang des Jahres. Ja. Das, und jetzt kommt wieder Vishnu und erhält das Ganze. Und ja, so geht das immer hin und her. Das ist das Hin und Her des Lebens. Ja, in dem Sinne wollen wir es für heute dabei belassen und freuen uns über Spenden, wie immer auch kleinere Beträge zur Deckung unserer Kosten auf unser PayPal-Konto paypal.me/unser-podcast.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.